flexibility to bring, for example, plug-in electric hybrids and range extenders, or also traditional combustion engine cars on the market. This gives the market and the consumer the freedom to decide which technology they want to drive.
Die EU-Kommission will aus dem Verbrennerverbot aussteigen. Der EU-Kommissar für Verkehr Apostolos Tsitsikatos will mehr Flexibilität für Konsumenten erreichen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klima-Update, der Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Sandra Kirchner, Redakteurin bei Klimareporter und spreche heute mit Jonas Waag, Klimareporter bei der Taz. Hallo Jonas.
Hi Sandra. Ihr hört die Folge vom 19. Dezember 2025. Wir sprechen heute wieder über drei Themen. Zunächst geht es um das Verbrenneraus, das die EU-Kommission wieder zurücknimmt. Dann sprechen wir über einen Schritt, der dem riesigen Vermögensverwalter BlackRock wenig gefallen dürfte. Und zum Schluss geht es um das Verschwinden der Gletscher weltweit.
Bei unserem ersten Thema geht es um eine Schwächung des Klimaschutzes, die sich schon seit Wochen abgezeichnet hat. Am Dienstag hat die EU-Kommission ihren Vorschlag vorgelegt, wie sie das Verbrenneraus abschaffen will. Bislang gilt ja die Regel, dass die Autokonzerne den CO2-Ausstoß ihrer neu verkauften Autos bis 2035 auf Null drücken müssen, also um 100% reduzieren. Wie sie das machen, ist egal, aber die einzig ernsthafte Option ist es, nur noch E-Autos zu verkaufen.
Das ist für den europäischen Klimaschutz super wichtig, weil der Transportsektor nach dem Energiesektor der zweitklimaschädlichste in der EU ist. Die EU-Kommission schlägt nun vor, dass die Autohersteller die Emissionen ihrer Neuwagen bis 2035 nur um 90% im Vergleich zu 2021 drücken müssen. Ein Ausstiegsdatum aus dem Verbrenner soll es nicht mehr geben. Das Verbrenneraus ist damit wohl futsch, abgeschafft auf Druck der Industrie und der Bundesregierung.
Ja, aber es gibt einige Bedingungen, die den Vorschlag der Kommission wenigstens nicht vollständig katastrophal für den Klimaschutz machen. Kleinere, billigere E-Autos sollen stärker gefördert werden und es gibt strengere Vorgaben für Elektrifizierung der Dienstwagenflotten von Unternehmen, die in der EU 60% der Neuwagenzulassungen ausmachen.
Aber vor allem müssen die Autohersteller das CO2 kompensieren, das ihre Neuwagen nach 2035 weiterhin ausstoßen werden, also diese 10% extra Spielraum, die jetzt bekommen haben. Wobei wir hier kurz anmerken müssen, dass in diesen 10% verbleibenden CO2-Ausstoß auch Plug-in-Hybride stecken, also Autos mit Verbrennungs- und Elektromotor. Und deren CO2-Ausstoß wird derzeit von der EU maßlos unterschätzt. Die Autokonzerne behaupten nämlich, die Plug-in-Hybride würden 5-mal weniger CO2 ausstoßen, als sie einer Analyse der NGO Transport and Environment tatsächlich in der Nutzung ausstoßen. 5-mal weniger. Die Autokonzerne treffen nämlich weltfremde Annahmen, wie viel diese Hybride mit ihrem Verbrennungsmotor fahren und wie viel sie mit ihrem Elektromotor fahren. Oder beziehungsweise wie viel die Leute, denen diese Hybride gehören, mit dem Verbrennungs- oder dem Elektromotor fahren.
Ja, zurück zu den Kompensationen. Zu 30% dürfen die Autohersteller diese 10% verbleibenden CO2-Ausstoß ihrer Neuwagen ausgleichen, indem sie nämlich CO2-neutrale Kraftstoffe wie E-Fuels oder Biokraftstoffe aus Abfällen verwenden. Die restlichen 70% der zusätzlichen Emissionen können die Hersteller ausgleichen, indem sie Autos bauen und dabei grünen Stahl nutzen, also Stahl, der ohne CO2-Emissionen hergestellt wurde.
Die Stahllobby findet das super. Zitat: Derartige gezielte Nachfrageimpulse sind unerlässlich, um den Umbau zur Klimaneutralität der Stahlindustrie erfolgreich voranzubringen. Stand heute seien die teuer produzierten grünen Produkte nicht wettbewerbsfähig, sagt die Stahllobby. Aber wer das nicht super findet, das ist die deutsche Autolobby. Was ziemlich lustig ist, immerhin wollte die ja das Verbrenneraus unbedingt loswerden.
Ja, das Paket sei, Zitat, fatal. Das sagte die Chefin des Lobbyverbands VDA, Hildegard Müller. Wie viel grünen Stahl es gibt, könne die Industrie nämlich nicht beeinflussen. Sie werde bestraft, wenn andere ihre Hausaufgaben nicht machen. Und das sei auch bei der Ladeinfrastruktur schon ein Problem gewesen. Ja, Müller beschwert sich weiter, Zitat, die Ursachen der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Europa werden noch nicht einmal angesprochen. Tja, woran liegt das denn wohl?
daran, dass das Verbrenner aus nichts mit der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Autoindustrie zu tun hat. Das sagt zumindest Maximilian Paleschke, Ökonom und Physiker bei der Denkfabrik Dezernat Zukunft. Er hält es für, Zitat, befremdlich, inwieweit die Frage des Verbrenner aus mit der Zukunftsfähigkeit der europäischen Autoindustrie verknüpft wurde. Am Ende werde sich die effizientere Technologie durchsetzen und das sei nun mal das E-Auto. Zitat Paleschke, veraltete Technik wird uns nicht das neue Wachstum bringen.
Ja, auch der NABU kritisiert, der technologische Fortschritt könne ebenso wenig aufgehalten werden wie die Klimakrise. Ohne den schnellen Hochlauf der Elektromobilität werde die europäische Automobilindustrie immer mehr zum, Zitat, Statisten im internationalen Wettbewerb. Ja, also zur Erinnerung, letztes Jahr hat die EU Zölle gegen chinesische Autohersteller verhängt, weil deren E-Autos zu billig sind. Im heimischen Markt verdrängen Lynk, BYD und Co. die deutschen Hersteller längst. Und auch im globalen Süden sind sie oft beliebter als die europäische, japanische, koreanische und die US-amerikanische Konkurrenz.
Die 90% bis 2035 und die ganzen Auflagen sind jetzt ein Vorschlag der EU-Kommission. Das muss noch von den Mitgliedstaaten und vom EU-Parlament abgesegnet werden. Wahrscheinlich wird sich da auch noch ein bisschen was ändern, aber die Kommission hat ihren Vorschlag natürlich vorher mit allen abgestimmt und geschaut, was mehrheitsfähig ist. Denn man muss dazu sagen, Deutschland und Italien wollten das Verbrenner aus zwar loswerden, aber Frankreich, Spanien, die skandinavischen Länder und die Niederlande nicht.
Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez hatte sogar einen Brief an die Kommission geschrieben, dass jede weitere Lockerung das Risiko berge, dass sich Investitionen verzögern würden, verbunden mit einem vorübergehenden Rückgang der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Dann würden Werksschließungen und Arbeitsplatzverluste wahrscheinlicher, warnte er.
Als nächstes sprechen wir über ziemlich viel Geld, nämlich 19 Milliarden Euro. Das ist die Summe, die zwei niederländische Pensionsfonds vom größten Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, abgezogen haben. Als Kontext, die Investitionen in Erneuerbare in Deutschland insgesamt waren 2024 weniger als doppelt so hoch, bei etwa 32 Milliarden Euro.
BlackRock managt für institutionelle Anleger wie eben Pensionsfonds Geld, also legt es für sie an und nimmt dafür eine Gebühr. Zu BlackRock gehört auch iShares, also wenn ihr mit einem ETF spart, dann legt wahrscheinlich BlackRock euer Geld an. Insgesamt verwaltet BlackRock 13,5 Billionen US-Dollar, ja, Billionen, also nochmal 3 Nullen an Milliarden rangehängt.
Larry Fink, der Chef von BlackRock, der hat jahrelang dafür geworben, dass Vermögensverwalter mehr darauf achten sollten, worin sie investieren. Zum Beispiel schrieb er 2020 in seinem Jahresendbrief, Zitat, Klimarisiko ist Investmentrisiko. Dafür steht die Abkürzung ESG, Environmental Social Governance. Die Idee dahinter ist, dass Investoren nur solchen Unternehmen Geld geben, die sich nachweislich umweltbewusst verhalten, Menschenrechte achten und intern gut organisiert sind.
Das wäre natürlich super, weil Konzerne sich dann um diese Themen kümmern müssten, wenn sie weiter Kredite und Investitionen wollen. Ehrlich gesagt hat das aber auch während der kurzen Zeit, als das allgemein beliebt war, nur so mittel funktioniert. Weil Unternehmen ihre ESG-Bilanzen natürlich schön rechnen. Inzwischen allerdings sind ESG-Kriterien in den USA fast gänzlich aus der Mode geraten. Oder besser, die Republikaner dort und auch die Trump-Regierung verfolgen Finanzhäuser juristisch, die solche ESG-Kriterien anlegen. Sie behaupten, das sei wettbewerbsverzerrend, zum Beispiel zum Nachteil von Kohleunternehmen.
Seitdem der Druck von den Republikanern erhöht wurde, haben sich auch BlackRock und Co. von solchen ESG-Kriterien wieder weitgehend verabschiedet. Das hat nicht nur Konsequenzen dafür, wo die Vermögensverwalter investieren, sondern BlackRock und Co. verwalten meist auch die Stimmrechte, die mit den Aktien einhergehen, die sie für andere kaufen. Und da, berichtet die NGO Share Action, hat BlackRock nur 4% der ESG-Resolution unterstützt, die Aktienbesitzer bei Jahreshauptversammlungen von Aktiengesellschaften vorgebracht haben. 2021 waren es laut ShareAction noch 40%.
BlackRock ist auch aus der Klimaallianz der Vermögensverwalter ausgestiegen. Der niederländische Pensionsfonds PME, der übrigens die Pensionen von Metall- und ElektroarbeiterInnen in den Niederlanden verwaltet, hat schon damals im Januar per Brief gefragt, was das soll. Am Montag hat jetzt PME dann angekündigt, die etwa 5 Milliarden Euro abzuziehen, die BlackRock für den Fonds investiert. Dann Spargagin bei PME als Stratege für verantwortungsvolle Anlagen zuständig sagte, mit dem Anti-Klimakurs treibe BlackRock ab von einem Vermögensverwalter, der das gleiche Ziel anstrebt wie PME. PFZW, die Rentenkasse für 3 Millionen ArbeiterInnen im niederländischen Gesundheitssektor, hat schon im September angekündigt, 14 Milliarden Euro von BlackRock abzuziehen. Auch PFZW hat das unter anderem damit begründet, dass BlackRock sich nicht mehr um ESG schert.
Das ist eine Entwicklung, die nicht auf die Niederlande begrenzt ist. The People's Pension, ein britischer Pensionsfonds mit 7 Millionen AnlegerInnen, hat im Februar 28 Milliarden Pfund aus der Verwaltung von State Street genommen. Das ist auch ein großer US-Vermögensverwalter, so wie BlackRock. Zitat, wir haben uns entschieden, Nachhaltigkeit, aktive Verwaltung und langfristige Wertschöpfung zu priorisieren. Das sagte damals Mark Condren, Vorsitzender der Treuhänder von The People's Pension.
Und auch in den USA selbst gibt es Widerstand dagegen, dass sich BlackRock, State Street und Co. den republikanischen Angriffen auf Klimaschutz beugen. Brett Landner, der oberste Finanzverwalter der Stadt New York, hat den Pensionsfonds New Yorks aufgefordert, BlackRock die Verwaltung von mehr als 42 Milliarden US-Dollar zu entziehen, weil sich das Finanzhaus eben nicht um Klimaschutz kümmert. Landers Nachfolger, der bereits im Sommer gewählt wurde, aber noch nicht im Amt ist, hat sich aber noch nicht zu dieser Forderung geäußert. Also abgezogen ist in New York noch kein Cent.
Zum Schluss wollen wir uns noch mit einem Thema aus der Klimaforschung beschäftigen, nämlich mit Gletschern oder genauer gesagt, wann die meisten von ihnen ausgemerzt oder dahingeschmolzen sein werden. Das hat nämlich eine Studie der ETH Zürich und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft untersucht, die in dieser Woche im Fachmagazin Nature Climate Change erschienen ist. In ihrer Studie gucken die ForscherInnen auch auf die Alpen, eine Region, wo die Gletscher gar nicht so hoch liegen und die klein bis mittelgroß sind und deshalb auch früh abschmelzen werden. Zwischen 2033 und 2041 werden die Alpen die meisten ihrer Gletscher verlieren. Das ist früher als der weltweite Trend. Da wird der Höchstwert an verlorenen Gletschern erst 10 Jahre später erreicht.
Ja, bleibt die Klimapolitik auf dem aktuellen Pfad, dann wird es Ende des Jahrhunderts noch 110 Gletscher in den Alpen geben, also 3% der heutigen Eisflächen. Ja, und wenn Klimaschutzmaßnahmen lästig erscheinen und zurückgenommen werden und die Erderwärmung 4 Grad erreichen würde, gäbe es 2100 noch rund 20 Gletscher in den Alpen. Ähnlich wie in den Alpen dürfte es sich in den Regionen verhalten, die ebenfalls viele kleine Gletscher haben und die nicht in großer Höhe liegen oder nahe des Äquators. Da nennt die Studie unter anderem den Kaukasus, die Rocky Mountains, die Anden sowie afrikanische Gebirge in niedrigen Breitengraden. In diesen Regionen werden in den nächsten 10, 20 Jahren voraussichtlich mehr als die Hälfte aller Gletscher verschwinden.
Die Studie hat ein bisschen anderen Ansatz als übliche Studien zu Gletschern. Die haben nämlich oft geschaut, wie viel Eismasse und Fläche verlieren die Gletscher denn so pro Jahr. Die aktuelle Studie berechnet dagegen, wann jeder einzelne Gletscher verschwinden wird. Dazu haben sie einen neuen Begriff eingeführt, den Peak Glacier Extinction, also der Höhepunkt des Gletschersterbens. Und diesen haben die ForscherInnen für 4 verschiedene Szenarien ausgerechnet, nämlich für eine Erderwärmung von 1,5 Grad, für 2 Grad, für 2,7 Grad, das ist der aktuelle Pfad, sowie für 4 Grad.
Ja, und bei einer globalen Erwärmung von 1,5 Grad, wie es halt mit dem Pariser Klimaabkommen angestrebt wird, wird der Höhepunkt des Gletscherverschwindens um das Jahr 2041 erreicht. In diesem Jahr würden dann weltweit rund 2000 Gletscher vollständig verschwinden. Bei einer stärkeren Erwärmung von 4 Grad liegt der Höhepunkt des Gletschersterbens später, nämlich um das Jahr 2055. Dann verschwinden etwa 4000 Gletscher.
Das kann widersprüchlich erscheinen, warum der Peak bei einer stärkeren Erwärmung später ist. Das liegt daran, dass bei einer geringeren Erderwärmung viele kleine Gletscher fast gleichzeitig verschwinden. Dadurch entsteht früher ein hoher Peak. Bei starker Erwärmung sind die kleinen Gletscher schon lange verschwunden. Der Peak entsteht erst später, wenn dann zusätzlich viele große Gletscher nach und nach vollständig abschmelzen. Genau dieses vollständige Verschwinden auch großer Gletscher sichtbar zu machen, das ist eine Stärke des neuen Ansatzes der Studie.
Ja, und die Studie zeigt auch sehr deutlich, wie viel jedes einzelne vermiedene Zehntelgrad wirklich ausmacht. Bei einer Erderwärmung von 1,5 Grad könnte etwa die Hälfte der heutigen Gletscher überleben, bei 2,7 Grad etwa ein Fünftel und bei 4 Grad nur noch ein Zehntel.
Das Sterben oder der Schwund von Gletschern ist nicht nur eine Frage von Zahlen oder Zeitpunkten. Er hat konkrete Folgen für Regionen, die von Eis und Schmelzwasser abhängen. Etwa für Wasserversorgung, für die Landschaft, Naturgefahren und für den Tourismus. Gleichzeitig prägen Gletscherlandschaften und sind Teil lokaler Geschichte und Identität. Initiativen wie die Global Glacier Casualty List wollen diese kulturelle Dimension sichtbar machen, indem sie die Geschichten verschwundener und noch existierender Gletscher festhalten. Also guck da vielleicht mal rein.
Ja, und damit sind wir am Ende angelangt. Das war die letzte Folge dieses Jahres. Die nächste Folge wird am 9. Januar erscheinen. Und wenn euch das Klima-Update gefällt, ja, dann abonniert uns gern oder lasst eine Bewertung da. Ihr könnt uns auch gern eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und nun möchten wir allen danken, die in dieser Woche für das Klima-Update gespendet haben. Das sind Gottfried Bittel und Marco Roscher. Vielen Dank für eure Unterstützung. Allen ein schönes Wochenende und frohe Weihnachten.
Ja, schöne Feiertage, macht's gut und tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.